ihr Wunderbaren, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid im echten Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn heißt Henry und es ist großartig, dass wir uns wiederhören. Das Thema unserer heutigen Folge betrifft, glaube ich, viele Mamas. Und doch reden nicht viele darüber. Es geht um sexuelle Unlust. Darum, was passiert, wenn das Baby kommt und die Libido geht. Tina Molin erging es so wie vielen anderen Frauen. Vor ihrem Mama-Sein hatte sie ein aufregendes, erfülltes Sexleben, war glücklich und zufrieden und dann nichts. Keine Lust. Nach vielen Monaten der sexuellen Frustration auf ihrer Seite und auch auf Seiten ihres Partners hat sich Tina auf die Suche nach ihrer Libido gemacht und sie hat gründlich gesucht. Und überall. Bei der Tantra-Massage, auf Kuschelpartys, bei einer Schamanin. Hört einfach selbst rein, es ist super spannend, sehr unterhaltsam, aber auch emotional und ehrlich und ich finde sehr hilfreich und inspirierend. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann lest ihr auch noch das Buch Endlich wieder Lust auf Sex von Tina Molin. Keine Ahnung, wie es euch so geht, aber ich bin meistens am Abend wahnsinnig müde. Der Tag war lang und anstrengend, ganz wunderbar mit meinem Sohn und auch die Arbeit gefällt mir, aber ich bin müde. Also denke ich, jetzt ist Zeit fürs Bett. Ach, aber vorher checke ich nochmal kurz das Handy. Gucken mal, was so auf TikTok los ist. Zack, 5 Stunden später. Ich kann mich verlieren in TikTok-Videos. Ich finde, es ist eine erstens wunderbare Ablenkung vom Alltag, vom Stress, von den eigenen Problemen. Aber es steckt für mich noch viel mehr dahinter. Ich entdecke ganz viel Positives, Inspirierendes, Bereicherndes, Interessantes auf TikTok. Deshalb möchte ich euch meinen Lieblingsaccount ans Herz legen und der ist Tata, der von den echten Mamas. Hier habt ihr ganz, ganz ehrliche, authentische, schöne und unterstützende und natürlich auch lustige Videos von uns, den echten Mamas. Und ihr könnt einfach reinklicken, reinschauen, zuschauen, kommentieren, wenn ihr möchtet, folgen, wenn ihr möchtet, teilen, wenn ihr möchtet. Aber am allerwichtigsten, euch einfach wohl und gut aufgehoben fühlen. Also echte Mamas bei TikTok liken und mit dabei sein. Liebe Tina, willkommen im Echte Mamas Podcast.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich total über dich und über unser Thema. Wir reden nämlich heute darüber, endlich wieder Lust auf Sex zu haben, zu bekommen, zu finden, zu suchen. Deshalb wird es ein bisschen intim und ein bisschen direkt und ein bisschen persönlich. Und ich fange direkt auch so an. Nämlich, wie würdest du dein Sexleben vor der Geburt eurer Tochter beschreiben?
Du, das war super. Also, meine Tochter kam ja mit 40. Also, ich bin eine späte Mama. Und ich habe meine 30er Jahre, also meine 20er Jahre habe ich dazu genutzt, ganz viel auszuprobieren, also so ein bisschen wie Bucketlist abarbeiten. Und meine 30er habe ich dann sehr dazu genutzt, also noch mehr Orgasmen und noch mehr Spaß im Bett mit meinem Mann, der auch der Papa unserer Tochter ist. Und es war alles super. Und dann kam die Geburt und dann ist meine Libido ausgezogen.
Genau, oh ja, da gehen wir auf jeden Fall sehr ausführlich, ehrlicherweise, noch drauf ein. Aber ich finde auch ganz spannend, weil das klingt denn ja nicht so, als wäre, normal ist immer so ein schwieriges Wort, aber es ist nicht so, als würde dein Sexleben einfach normal sein oder so vor sich hinlaufen, sondern du hast das schon sehr bewusst gelebt, so hört es für mich an. So hört es sich für mich an.
Ja, also ich habe schon viel ausprobiert und bin auch schon relativ offen bei dem Thema. Sonst hätte ich auch nicht so ein Buch schreiben können, endlich wieder Lust auf Sex und so offen über Sex reden können, wenn das nicht auch sowieso bei mir auch meinem Naturell entsprechen würde. Ich bin auch immer schon ganz locker mit dem Thema umgegangen. Ich war auch immer die schon, die im Büro die Binde unter den Arm geklemmt hat und damit durchs Büro gelaufen ist, weil ich mich dafür einfach nicht genieren wollte. Also das ist schon so ein bisschen mein Charakter.
Total gut, auch gerade der Punkt mit der Binde und so, das müssten wir, finde ich, eh alle ein bisschen mehr üben, da ein bisschen schamfreier zu sein. Ich glaube aber auch, dass diese Offenheit mit ein Grund ist, warum du wahrscheinlich so
ja, direkt gemerkt hast, dass deine Libido ausgezogen ist, weil ich fürchte, dass es oft ein viel schleichenderer Prozess ist und man den manchmal gar nicht so mitbekommt. Du hast es aber mitbekommen, dass deine Lust auf einmal nicht mehr da war. Ja, wie hat sich das entwickelt? Direkt tatsächlich mit Geburt oder war das...
Ich muss da erstmal ein Jein reinwerfen, weil so war es nämlich leider nicht. Ich habe es nicht wirklich selbst mitbekommen. Ich war viel zu sehr beschäftigt mit dem Baby und mit dem auch in der Rolle der Mutter ankommen und dann auch diese Balance zwischen Arbeitnehmerin, also ich bin zwar selbstständige Journalistin, aber trotzdem mit dem Arbeiten und dem Kind und dem Haushalt und auch dieser ganzen Erwartungshaltung der Gesellschaft an mich. Also ich bin da ganz schön in Schlingern gekommen und habe meine Libido komplett aus den Augen verloren. Also mir selbst ist es gar nicht aufgefallen, sondern meinem Mann ist es aufgefallen, dass es einfach gar nicht mehr stattfand. Und der hat dann ganz liebevoll so angefangen, an meine Tür zu klopfen. Also gab es mal eine Einladung, wurde die Babysitterin organisiert, gab es eine Einladung zu einem erotischen Arthouse-Film. Da habe ich ihn schon so ein bisschen rantrapsen gehört. Dann gab es mal zum Muttertag die Sus geschenkt. Da wurde es dann schon deutlicher. Und ich habe es aber immer noch ignoriert, weil ich war so, ich muss es ehrlich sagen, ich war so überfordert mit dieser neuen Rolle und mit all dem, was da auf mich hereinprasselte, dass ich dem einfach überhaupt keine Wichtigkeit zugeordnet
habe. Nun hast du das halt irgendwann bewusst wahrgenommen, durch die Anzeichen deines Mannes auch. Wie würdest du sagen, worin hast du zunächst zumindest so die Gründe dafür gesucht? Also du sagst jetzt selbst gerade, du warst irgendwie überfordert, das war alles ein bisschen viel, sich da reinzufinden. Würdest du sagen, ja, das war auch alles in allem so die Gründe, warum das so abgeflaut ist?
Ich dachte, das wären die Gründe, warum es so abgeflaut ist, erst als ich mich dann wirklich mit dem Thema beschäftigt habe und mich ja auf die Suche nach meiner Libido gemacht habe, die ja so sozusagen mit unbekanntem Ziel verreist war. Also es ging dann auch so, als irgendwann stand mein Mann vor mir und ich habe diese Traurigkeit und diesen Schmerz in seinen Augen gesehen, als wir wieder mal über Sex sprachen und er es wieder mal ansprach. Und ich meine, ich halte ihm total zugute, dass er immer hartnäckig an dem Thema dran geblieben ist und sich nicht einfach eine Geliebte genommen hat, sondern das ja mit mir erleben wollte und sich da auch nicht von mir hat zu sehr zurückweisen lassen und das einfach aufgegeben hat. Und er ist da ganz beharrlich dran geblieben, auch ganz liebevoll. Und irgendwann sah ich den Schmerz in seinen Augen und die Traurigkeit, dass ich einfach als Frau nicht zu ihm zurückkomme. Und da habe ich gemerkt, ui, jetzt musst du aber was machen, weil sonst verlierst du ihn oder auch uns. Und es war ja letztlich nur eine Priorisierung. Also habe ich dann gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es überhaupt nicht klappt. Also als wir dann versuchten, Sex zu haben, man muss es auch wirklich versuchen, ich kam mir vor wie 15, ne? Die Zähne krachten aufeinander, irgendwo war immer ein Arm zu viel, der einschlief. Regionen, die vorher total entflammbar waren, waren kalt wie das Polarmeer. Also ich dachte schon, ich habe mir dann danach da gelegen und dachte, boah, ey, bist du jetzt frigide geworden oder jetzt los? Und das hat mir richtig auch selbst Angst gemacht. Und ich spule mal ein bisschen vor quasi. Erst sehr viel später, als ich mich auf die Suche nach meiner Libido gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es der Kaiserschnitt war. Also die Geburt war ein Kaiserschnitt gewesen und da habe ich sozusagen eine Art Körpertrauma mitbekommen. Also es wusste ich damals alles noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas von Operationen, also auch von normalen Operationen, Blinddarm und sonstigen, kann man sowas auch bekommen. Aber es kommt eben bei Kaiserschnitten häufiger vor oder kann vorkommen, kam eben bei mir vor. Und erst auf der Suche eigentlich nach meiner Libido habe ich gemerkt, dass mein Körper sich in einem Trauma befindet und quasi den gesamten Unterleib abgeschottet hatte. Also deswegen empfand ich auch keine Lust mehr und deswegen war da eben auch kein, ließen mich diese Berührungen so kalt. Und das machte letztlich auch was mit meinen Beinen, weil die waren natürlich auch. Und dadurch fehlte mir auch die Standfestigkeit, hatte mir dann später der Körpertherapeut, wo ich war, erklärt, dadurch fehlte mir auch die Standfestigkeit auf dem Boden, was wiederum was mit meiner Belastbarkeit machte. Also ich war einfach auch überhaupt nicht mehr belastbar, deswegen kam mir das mit dem Kind auch alles so viel zu viel vor, mit dem Baby, weil mir die Erdung fehlte.
Okay, super spannend. Ich glaube nämlich, das, was du sagst, wissen die meisten nicht, weil, also ich weiß es auch nicht, ich hatte auch einen Kaiserschnitt. und habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es tatsächlich solch gravierende, weitgreifende Auswirkungen haben kann. Muss ja nicht.
Und zwar nicht nur der Kaiserschnitt. Also muss nicht, ganz wichtig, muss nicht, kann aber. Und zwar nicht nur der Kaiserschnitt, sondern es kann auch sein, dass wenn man eine Geburt als traumatisch empfindet, dass der Körper sozusagen das als Erinnerung abspeichert. Also kann auch sein, wenn es sehr lange dauert oder die Saugglocke oder man sich sehr alleine gelassen fühlt. Also in dem Moment, wo man emotional überfordert ist, kann es zu so einer Traumatisierung des Körpers kommen und dann kann es eben passieren, dass Regionen sozusagen lahmgelegt werden, weil der Körper das für besser empfindet. Und das kann dann solche Auswirkungen haben. Und mir war das auch überhaupt nicht klar. Also für mich war das auch total neu.
Okay. Das heißt dann ja aber, dass es tatsächlich auch nicht nur diesen körperlichen Aspekt gibt, sondern, ja, denke ich mir auch, aber wie sind da deine Erfahrungen, schon auch die eigenen Gedanken und die Emotionen, weil wenn wir was als traumatisch empfinden, dann hat das ja ganz viel mit unserer Gefühlswelt zu tun. Glaubst du, dass diese Gefühlswelt auch große Auswirkungen auf unsere körperliche Lustlosigkeit haben?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist jetzt nicht das Thema hier, aber ich glaube auch, dass wenn man einen Übergriff hat, also erlebt hat in seinem Leben oder auch eine andere Art von Operation an der Gebärmutter zum Beispiel oder selbst irgendwie einen unachtsamen Frauenarzt, Frauenärztin, die da rabiat mit dem Schoß vorgeht. Ich glaube, dass das alles, was mit uns macht, also vielleicht Scham, Schuld, Angst, Panik und dass das dann schon auch sich in den Körper überträgt und der Körper dann dadurch taub, steif, verspannt, verkrampft wird.
Nun hast du zunächst gar nicht bemerkt, dass halt bei dir die Lust ausgezogen ist. Als du das realisiert hast durch Gespräche mit deinem Partner, durch Anmerkungen deines Partners, wie ging es dir damit? Wie ging es also gar nicht nur in Hinsicht auf die Partnerschaft, sondern auch ganz auf dich, weil es hört sich dann ja an, als hättest du dich auch im Kern dadurch natürlich so ein bisschen verändert mit deiner Offenheit und deiner ansonsten Lust, wenn die auch, als sie auf einmal weg war. Wie hast du dich damit gefühlt?
Einsam. Also das zog sich durch, also es war nicht nur die Lust war ausgezogen, sondern auch die Lebenslust war ausgezogen. Das hing und hängt zusammen und die Leichtigkeit und das war nicht schön. Das war nicht schön und ich wusste auch nicht so recht, wie ich das anfangen soll und wie ich damit umgehen soll, mich auf diese Suche zu begeben. Ich meine, wo findet man denn seine Libido? Also es war ja, oder auch seine Lebensfreude, ne? Wie findet man die denn wieder, wenn die nicht mehr da ist?
Ja, du hast angefangen, sie wiederzufinden. Du hast einfach erste Schritte gemacht, auch wenn du erst nicht so wusstest, wie sie aussehen soll. Wie sahen die aus? Was hast du erlebt? Was hast du ausprobiert? Führ uns mal so ein bisschen da durch. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar Nachfragen
kommen. Also es fing so an, dass ich erstmal überhaupt mit jemand drüber gesprochen habe. Ich habe es einfach bei meiner Heilpraktikerin habe ich es gedroppt. Also so, boah, und gar keine Lust mehr auf Sex und so. Und ich habe es einfach so ein bisschen nebenher erzählt, als ich da war und sie so fragte. Und dann sagte sie, ey, Tina, das würde ich jetzt nicht jeder Frau empfehlen, aber du bist ja sehr offen, geh doch mal zur Tantra-Massage. Und da war ich so, ich war richtig gehend geschockt, dachte so, soll ich denn bei der, also eine intime Massage und dann werde ich intim berührt und dann ging ein ganzer Film bei mir ab. Also ist das dann schon Betrügen? Oder ist das dann ist das jetzt schon so eine Prostituierte, weil ich ja für Sex dann quasi bezahle und ist das überhaupt Sex? Und dann auch eine Ebene tiefer und was ist, wenn ich da auch keine Lust empfinde? Ist es dann besiegelt quasi, also wenn ich beim Profi auch nicht komme und keine Lust habe, bin ich dann, ist es dann besiegelt, dass ich frigide bin? Und dann habe ich das so, diese Gedanken mit meinem Mann geteilt und dann hat er mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und dann stand ich da mit so einem gequälten Lächeln. Ja, danke. Was für ein schönes Geschenk. Und habe den erstmal so auf den Schreibtisch deponiert und da wartete er dann auch ein halbes Jahr lang auf mich. Und dann irgendwann war die Not so groß und ich wusste einfach wirklich nicht, wo ich anfangen soll, dass ich dachte, okay, dann fängst du halt jetzt da an. Doch jetzt vollkommen egal, hör auf nachzudenken, mach's einfach. Dann habe ich dann einen Termin gemacht und bin zur Tantra-Massage gegangen. Und dann hat sozusagen so eine Reise angefangen, weil sich dann dadurch ist so eine riesige Tür aufgegangen in so eine riesige Welt, die mir total unbekannt war. Also es war ein wunderschönes sexuelles Erleben und auch eine Art von Sexualität, die mir bis dahin gar nicht bekannt war. Also da ging schon mal ganz viel auf. Dann war es fast schon ein spirituelles Erleben. Da ging ganz viel auf. Und dann bin ich halt immer weitergegangen. Also immer, wenn ich was gehört habe, was mich irgendwie interessiert hat, was mit mir korrespondiert hat, dann war ich beim Gebärmutter-Blessing und bei der Gebärmutter-Meditation. Dann hat mich mein Weg weitergeleitet. Ich war auch bei einer Schamanin, die fremde Energien von mir weggenommen hat. Ich war auch Cervix De-Armoring. Das ist so ein kleines Spezialgebiet, was Intimmassage angeht, wo es also quasi nur um die Gebärmutter selbst geht. Die ist ja eigentlich auch hochorgiastisch. Also die hat auch so viele Nervenenden wie eine Fingerkuppe oder auch wie die Klitoris. Und auch wieder zwei Nervenstränge, die mit dem Gehirn verbunden sind. Also eigentlich beste Voraussetzungen für Mega-Orgasmen haben nur die wenigsten. Deswegen, das fand ich auch faszinierend. Und bin da immer weiter. Habe dann auch meinen Mann ein bisschen begeistern können. Wir waren bei einer Tantra-Massage. Wir waren im Swinger-Club. Was beides nicht so von Erfolg gekrönt war. Und ich war noch bei Kuschelpartys. Hab so alles, wo ich ein Gefühl hatte, da wartet was auf mich, da bin ich hingegangen.
Das kostet ja zunächst, stelle ich mir vor, erstmal, selbst wenn man offen ist, viel Überwindung. Nicht nur, weil man sich natürlich sehr intim begegnet, sondern auch, wie du eben angesprochen hast, viele Ängste vielleicht auch damit einhergehen, wie zum Beispiel, was ist, wenn mein Körper auch da nicht reagiert? Wie können wir, wenn wir Ideen haben, Ähnliches ausprobieren. Gibt es so einen sanften Einstieg? Können wir irgendwie, hast du Ideen, wie wir uns da so ein bisschen ja selbst Mut machen können oder irgendwie unterstützen können, um so einen Schritt zu wagen?
Also ich würde erstmal nur das machen, wo es mich hinzieht. Also so ist auch das Buch geschrieben. Ich wollte auf gar keinen Fall jemanden bevormunden und einer Frau sagen, das ist so und so und so und so, machst es und dann wird das. Weil das ist ja schon was sehr, 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 sehr Persönliches und mein persönlicher Weg. Und ich kriege das jetzt immer wieder als Feedback, dass Frauen das Buch lesen und sagen, das hat mich angesprochen und deswegen habe ich das jetzt gebucht. Und das fand ich total, das war überhaupt nicht mein Ding. Schamanin fand ich doof. Tantra-Massage, das will ich machen. Also dass man da total erstmal total sein Bauchgefühl vertraut. Und dann habe ich hinten im Buch auch ganz freigebig all meine Kontakte und alles, was ich entdeckt habe, aufgelistet, damit, wenn es einen irgendwo hinzieht, dass man da gucken kann und sagen kann, oh, ich wollte zu einer Tantra-Massage, da gibt es so eine Informationsseite, da kann ich mal gucken, ob in meiner Gegend eine Masseurin gelistet ist zum Beispiel. Und auch da würde ich dann immer aufs Bauchgefühl hören. Es gibt Tage, da sind wir mutiger und es gibt Tage, da sind wir nicht so mutig. Also wir sind ja zyklische Wesen. Und ich würde dann auch immer erstmal einen Anruf machen und mit der Person sprechen, ob sich das gut anfühlt. Und auch selbst zum Beispiel bei einer Tantra-Massage kann man das gut stufenweise machen. Also das ist ja erstmal 2 Stunden nur außen eine Körpermassage. Und dann so nach 2 Stunden fragt die Masseur, und man braucht auch 2 Stunden, also Frauen brauchen auch 2 Stunden in der Regel, um wirklich entspannt zu sein und Vertrauen gefasst zu haben, um diesen nächsten Schritt überhaupt machen zu können. Und dann fragt sie einen ja, ob sie einen jetzt intim berühren darf. Und da kann man auch Nein sagen. Und dann ist auch alles total fein. Das ist überhaupt auch ein Trick. Man muss nicht immer all in gehen. Man kann auch erstmal nur sozusagen schnuppern und wenn man dann merkt, das hat mir gut gefallen, dann macht man halt das nächste Mal intim. Und auch da gibt es Stufen und kann sagen, nur außen, aber ohne in den Körper hinein, also das geht auch alles. Also man darf sich da auch erlauben, das in Schritten zu machen. Und das war auch was ich auf meiner Reise gelernt habe, die eigenen Grenzen zu spüren und die eigenen Grenzen auch zu akzeptieren. Wir gehen da oft einfach unfassbar schnell drüber Und das war Teil auch meines Lernprozesses, meine eigenen Grenzen zu hören. Und selbst wenn mein Kopf sagt, das machen wir jetzt aber so, es ist doch viel praktischer und jetzt bin ich ja schon mal hier und jetzt habe ich auch schon mal so viel Geld bezahlt und so. Trotzdem, wenn sich das nicht richtig anfühlt, diese Grenze zu wahren und zu sagen, nee, heute scheint nicht der richtige Moment zu sein, dann machen wir das, dann machen wir diesen Schritt das nächste Mal.
Ja, ich finde das super interessant, dass du, also ich finde schon aus diesen paar Minuten, die wir miteinander sprechen, ist zu erkennen, dass es halt um viel mehr geht als in Anführungszeichen nur die Suche nach der Lust. Also ich glaube, alleine sich so intensiv mit sich, mit seinem Körper, mit seiner Sexualität, mit dem, was einem Lust bereitet, auseinanderzusetzen, kann einem ja schon total viel geben, abgesehen von der Lust. Einfach ein Gefühl zum Körper, zu einem selbst, wie du sagst, dass man seine Grenzen kennenlernt und wahrnimmt, dass man auf sich achtet, dass man sich was Gutes tut. Also ich glaube, es ist viel, viel mehr als auf den ersten Blick zu sehen, ne?
Ja, deswegen das Buch, der Ausgangspunkt war natürlich die Geburt, aber das Buch ist natürlich trotzdem auch ganz spannend für alle Frauen, die jetzt zum Beispiel keine Mütter sind, weil es eben so viel mit sich selbst zu tun hat. Also dieses Begreifen, Grenzen zu setzen, also für sich selbst. Wir sind ja viel oft erzogen worden, brav und nett zu sein. Also ich bin 47, ich sehe das in meiner Generation sehr, sehr häufig. Und gefällig zu sein und es immer den anderen recht zu machen und da eben neu zu lernen und das neu zu programmieren. Nee. Also auch dem Partner zu sagen, nee, du, ich heute nicht oder heute nicht so, sondern heute bitte lieber so. Heute will ich wild oder heute will ich sanft. Das auch zu formulieren, ne? Ich finde das, also ich beobachte das ja bei mir selbst auch. Also wie leicht es mir fällt, wenn der Friseur nicht gut geschnitten hat oder sich verfärbt hat, hinzugehen und zu sagen, ich möchte das so nicht. Ich möchte, dass du das änderst. Aber bei meinem Partner diesen Mut zu entwickeln, zu sagen, nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass du das änderst. Ich möchte das so haben. Das hat unfassbar lange gebraucht. Also, und das war total spannend, eben zu merken, ich bin so mutig und so offen und eigentlich auch nicht wirklich. Also diesen Mut dann zu lernen und auch die Sprache mit dem Partner zu lernen, über Sex zu reden, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt. Ich meine, ich habe dann irgendwann gewaltfreie Kommunikation gelernt, weil ich das Gefühl hatte, das würde uns helfen. Und dann habe ich ihn immer am Anfang angeschrien, ich bin total gewaltfrei. Und da aber auch den Humor zu behalten, dran zu bleiben. Und ich habe dann auch so demütig gelernt quasi, okay, ich überschätze komplett, was ich in einem Jahr lernen kann und wie viel Veränderung geht einfach nicht so schnell. Und das war auch was ich begriffen habe. Das dauert einfach 2, 3, 4, 5 Jahre. Aber es geht. Also wir haben heute, mein Mann und ich, eine komplett andere Kommunikationskultur. Wir haben auch eine komplett andere Streitkultur. Das hat aber auch eine Weile gebraucht, bis wir das hingekriegt haben. Wir haben inzwischen auch einen viel größeren Toolkasten, wie ich das immer gerne nenne. So ein Werkzeugkasten, was unsere Sexualität angeht. Es gibt einfach nicht nur diese Autobahn. Es gibt auch noch eine Landstraße und es gibt auch noch einen Feldweg und es gibt noch einen Strandspaziergang. Also es gibt ganz viele Arten und es kommt immer mehr dazu. Also sich auch zu erlauben, dass der Körper hatte sich so verändert nach der Geburt und auch mein Wunsch an Sex hatte sich so verändert. Davor war es so spielerisch und Neues ausprobieren. Und gerade nach der Geburt wollte ich einfach auch mehr behütet und sanfter und auch mehr in den Arm genommen werden und auch mehr dieses Gefühl von Liebe, also es geht um mich. Und das auch in den Sex reinzuholen und nicht nur eine Spielart zu haben, sondern eine ganze Facette zu haben, das ist das, was sozusagen auch noch das schöne Ergebnis davon war, dass ich nicht nur ganz viel über mich gelernt habe und mich ganz viel mit mir beschäftigt habe und Grenzen setzen gelernt habe, auch Wünsche zu definieren, aber auch eine ganz große Variety entwickelt habe. Und witzigerweise, ich habe das ja sozusagen in der Sexualität, im Bett, im Schlafzimmer gelernt, es hat aber auch mein ganzes Leben abgefärbt. Also je mehr ich im Bett gelernt habe, Grenzen zu spüren und die zu hören, desto mehr habe ich das im Berufsleben auch gespürt und angefangen, das zu akzeptieren. Je mehr ich gelernt habe, im Bett zu sagen, was ich will, desto mehr habe ich das im Berufsleben auch gelernt. Und je breiter sozusagen mein Spektrum, mein Toolkasten im Schlafzimmer wurde, desto breiter wurde das auch im Berufsleben. Also es war ganz witzig, je mehr ich mich im Schlafzimmer emanzipiert habe und je mehr ich wurde, desto mehr hat sich das in allen anderen Bereichen, also in der Beziehung zu meiner Tochter, in der Beziehung zu meinen Arbeitskollegen, hat in alle Bereiche ebenfalls mit ausgestrahlt. Deswegen, ich kam dann irgendwann zur Erkenntnis, wenn man sich im Schlafzimmer sozusagen emanzipiert, emanzipiert man sich auch im gesamten Leben.
Ja, ich glaube, das ist, geht Gott sei Dank oft einher, ne? Wenn man wirklich einen guten Weg zu sich selbst gefunden hat und zu seinen Wünschen, dann hat das halt Ausfluss aufs ganze Leben, wie du sagst. Mhm. Ich möchte in einen Punkt nochmal einhaken, den du eben erwähnt hast. Und zwar geht es darum, wie wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin sprechen können, wenn es um Schwierigkeiten beim Sex geht oder um Sex generell. Weil du hast den Punkt gesagt, dass sie sich natürlich schnell angegriffen oder abgewiesen fühlen, weil das natürlich auch so ein sensibles Thema ist einfach. Hast du Ideen, wie wir ein gutes Gespräch über Sex oder über eben den fehlenden Sex führen können?
Also erstmal glaube ich, muss man anerkennen, dass es wirklich schwierig ist. Weil der andere oft impliziert, dass es bislang nicht gut war und dass man einfach die Klappe gehalten hat. Oder dass man das ja oft mit Du und Vorwürfen und so rüberbringt. Also mir hat gewaltfreie Kommunikation enorm geholfen. Also nur von mir zu sprechen, wie es sich für mich anfühlt, was es mit mir macht, was ich mir wünsche, ohne Du-Sätze, das hat schon mal enorm geholfen. Wir haben auch noch mal ein zweites Tool gefunden, das nennt sich Zwiegespräche. Da darf jeder 15 Minuten frei sprechen, der andere darf nichts sagen, darf auch keine Mimik machen, keine Geräusche dazu machen, darf das in keinster Form bewerten. Dann darf der andere 15 Minuten reden. Dann kann man das nochmal wiederholen, nochmal 15 Minuten und dann geht man auseinander für den Tag. Und das hat auch enorm geholfen, weil so viel Unausgesprochenes war, was wir da in diesen 15 Minuten einfach nochmal, was sich so die Bahn gebrochen hat und dann war es einfach rausgesagt. War manchmal auch verletzend und schwierig zu nehmen, aber es war dann einfach im Raum und schwang nicht mehr so wie so ein rosa Elefant mit. Und dann konnte man darüber reden. Ich würde auch heute sagen, ich würde mir auch heute Hilfe holen. Es gibt ganz tolle Sexcoaches, ganz tolle Sexberater. Man muss da auch nicht gleich sofort eine riesen Gesprächstherapie machen. Ich würde mir vielleicht auch einfach einen Mediator suchen, wenn das Kind schon sehr in den Brunnen gefallen ist und der Partner bereit dazu ist oder die Partnerin bereit dazu ist, würde ich mir auch Unterstützung holen. Oder ich würde vielleicht auch selber erstmal zu jemandem gehen, um selber Klarheit zu finden. Letztens hatte sich eine Leserin gemeldet bei mir, die gesagt hat, ihr Mann hat keine Lust mehr. Also sozusagen der letzte Sex hat bei der Zeugung des Kindes stattgefunden, vor Jahren. Sie hat eigentlich schon total aufgegeben. Und dann habe ich sie jetzt connected mit einer Sexcoach, die genau auf sowas spezialisiert ist. Also sexuelle Unlust beim Mann quasi und was das mit der Frau macht. Und jetzt geht sie erstmal dahin und spricht mit der und wird sich selber erstmal klar. Und die hat bestimmt auch einen ganz tollen Toolkasten, mit der die Frau dann schon mal arbeiten kann und was tun kann. Und vielleicht reicht das schon. Vielleicht reicht das schon, wenn man selber an sich schon was macht. Weil wir ja, aus meiner Erfahrung heraus sind wir ein System. Und wenn sich in dem System ein Faktor verändert, müssen sich andere Faktoren eben auch verändern. Und das heißt, oft verlangen wir immer, dass der Partner sich verändert, aber oft ist es einfach viel effektiver, sich selbst erstmal zu hinterfragen und zu verändern. Und dann verändert sich der andere automatisch mit. Also je mehr ich mich verändert habe, desto mehr hat mein Mann sich auch verändert. Je klarer ich wurde mit dem, was ich möchte und was ich nicht möchte, desto weicher wurde er plötzlich. Und weil er dann auch gemerkt hat, er ist gar nicht mehr verantwortlich für meinen Orgasmus, sondern ich übernehme diese Verantwortung selbst. Und ich weiß schon, was ich jetzt brauche. Und ich sage das dann auch oder ich mache das dann auch. Und da ist so eine Last auch von ihm abgefallen, dass er sich jetzt viel mehr entspannen kann. Und das gilt auch sozusagen in unserem normalen Leben. Dadurch, dass ich viel klarer bin, was ich möchte und was ich nicht möchte, ist es für ihn sehr viel leichter geworden, weil er sich total viel mehr entspannen konnte, weil er weiß, wenn es mir nicht passt, sage ich schon. Und er muss da nicht so viel aus mir rauslesen oder in mich hineininterpretieren. Und das, je mehr präsenter ich wurde, desto weicher durfte er werden.
Interessant. Und ich finde den Aspekt spannend, dass du sagst, dass es ihm den Druck genommen hat, quasi für deinen Orgasmus verantwortlich zu sein. Ich glaube, dass es oft auch sehr andersrum ist, dass wir uns als Frau von unserem Partner oder unserer Partnerin unter Druck gesetzt fühlen, sobald es irgendwie intimer wird. Keine Ahnung. Entweder, dass wir dann richtigen Sex haben, also dass wir bis zum Äußersten gehen quasi, oder halt eben, dass wir einen Orgasmus haben. Mhm. Wie kann unser Partner oder unsere Partnerin und auch wir selbst uns diesen Druck nehmen, dass es immer alles sein muss, sondern dass es vielleicht auch einfach nur ein Stück weit.
Das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil das war ja mein Erleben bei der Tantra-Massage. Einmal nicht müssen. Also das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also nicht in Höchstgeschwindigkeit. Da war kein Muss. Ich musste nicht feucht werden. Entschuldigung, dass ich jetzt so offen rede. Ich musste nicht feucht werden. Ich musste nicht kommen. Ich konnte mir alle Zeit der Welt lassen. Das war für mich so, boah, krass. Wow. Also absichtslose Berührung nennen die Tantriker das, wenn sozusagen nichts muss. Und das fand ich, das war für mich total mindblowing. Lustigerweise hat die Tantra-Masseurin erzählt, für Männer auch, wenn Männer hinkommen, dass sie auch mal nicht müssen, also das und alles einfach sein darf. Mir hat es, aber zurück zu deiner Frage, ich habe viele Dinge auf dieser Reise festgestellt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich viel länger brauche, um überhaupt an diesen Hotspot zu kommen. Ich bin einfach nicht so schnell wie ein Mann. Also außer ich habe meinen Eisprung. Aber normalerweise brauche ich so 20 Minuten. Und das ist auch so statistisch. Ne? Man beschäftigt sich ja dann damit. Ich habe ja auch diesen Blog happyvagina.de und da auch viel recherchiert. Und 20 bis 40 Minuten braucht eine Frau, um überhaupt, dass die Rakete überhaupt loszischen kann. Und dann ist es so, dass ich auch festgestellt habe, dass die Lust in Wellen kommt. Also die baut sich nicht so stringent auf, die geht nicht einfach wie so ein Pfeil nach oben, sondern die geht so in Wellen, die steigt so auf, dann bleibt sie auf diesem Niveau und dann steigt sie wieder auf, dann bleibt sie da. Manchmal fällt sie auch wieder ab und dann steigt sie wieder auf. Also meine Lust ist nicht so linear, sondern die breitet sich eher mehr aus. Ich habe auch gelernt, dass ich erstmal abschalten muss. Also auch das ist in der Gehirnforschung für Frauen herausgefunden worden, bei Frauen muss so ein ganzes Gehirnareal erstmal abschalten. Das heißt, wenn da noch Wäsche liegt, die zusammengelegt werden muss oder die Küche noch nicht aufgeräumt ist, dann kann sich dieses Areal nicht abschalten. Und die Gehirnforscherin sagte, also wenn Sie Sex mit Ihrer Frau haben wollen, dann gucken Sie, dass alles in der Wohnung ordentlich ist und dann machen Sie das Abendessen und dann setzen Sie sie hin und dann kann sie abschalten. Und das müssen wir, glaube ich, alles, das war für mich so spannend. Ich bin ja auf diesem Weg auch irgendwie zu so einer Feministin geworden, weil das alles nicht bekannt ist, meiner Meinung nach, und nicht erforscht ist und wir sehr von diesem Bild geprägt sind, wie es beim Mann läuft und immer denken, bei uns müsste es doch auch so gehen, aber es irgendwie nicht allgemein Wissen ist, dass wir anders ticken und dass wir was anderes brauchen, dass wir auch andere Dinge uns sexuell stimulieren, als zum Beispiel bei Männern. Ich hatte mit einer Frau gesprochen, die meinte, flatternde Vorhänge, das würde sie total anmachen. Flatternde Vorhänge im Sommerwind. So, also das finde ich erstmal was über sich zu lernen, damit man dann eben auch mit einem anderen Selbstbewusstsein dasteht und sagt, ich brauche einfach so lange. Ist wissenschaftlich erwiesen. Sorry. und das Zweite, was ich finde, ist, Sex anders zu definieren. Also Vielleicht ist eine wilde Knutscherei auch schon Sex. Und vielleicht ist Heavy Petting auch schon Sex. Vielleicht ist es auch Sex, dem anderen beim Masturbieren zuzusehen. Wenn wir das weiter fassen als die reine Penetration, dann ist vielleicht auch mehr möglich als an dem Tag, weil wenn wir Sex immer nur als wild und Äußerstes empfinden und leben, aber uns ist heute überhaupt nicht danach, dann findet halt kein Sex statt. Wenn wir uns aber auch erlauben, eine wilde Knutscherei als Sex zu definieren, dann ist das vielleicht möglich heute, wo wir ein schweres Meeting hatten und einfach total erschöpft sind und die Kinder total genervt haben und wir jetzt die wild auf gar keinen Fall und Äußerstes auch auf gar keinen Fall viel zu anstrengend. Vielleicht ist dann die Variante zu sagen, ey, lass einfach mal nur nackt nebeneinander einschlafen oder Slow Sex machen oder einfach mal knutschen. Vielleicht verlieren wir dadurch so viel. Und was ich auch immer den Männern sage, ist, es muss, ich finde, ich mag diesen Begriff so gerne, Sex worth wanting. Also Sex, von dem man nicht genug kriegen kann. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass wir Frauen nicht den Sex haben, von dem wir genug kriegen, nicht genug kriegen können. Mhm. Na, vielleicht ist er zu kurz, zu schnell, zu hart, zu extrem. Und dann hat man vielleicht auch nicht Lust auf mehr. Also vielleicht ist da auch die Kompromissfähigkeit gefragt, zu sagen, okay, wenn ich mehr mich auf dich zubewege, Frau, mit deinen Bedürfnissen, also vielleicht ein langes Vorspiel, vielleicht auch mal in den Arm genommen zu werden und gehalten zu werden, und ich dich mehr höre in deinen Bedürfnissen und in deinen Wünschen, dann hast du, liebe Frau, den Sex, der dir total gut gefällt, und dann haben wir vielleicht auch einfach mehr Sex.
Okay, das heißt einfach generell die Bandbreite vielleicht einfach ein bisschen auffächern, ein bisschen auflockern, sowohl was dich selbst, deine eigenen Bedürfnisse betrifft, als auch in Kommunikation und Ausprobieren mit dem Partner oder der Partnerin. Viele Frauen und Paare berichten allerdings davon, dass, egal wie vertraut man sich ist, wie lange man schon zusammen ist und wie wunderbar das Sexleben vorher war, wenn es irgendwann so einen Bruch gibt, irgendwann Sex zu so einem Problem wird, dass das irgendwie immer größer wird, je länger es nicht gelöst ist. Mhm. Wie so ein Schneeball, der irgendwie, keine Ahnung, Handabhang runterkugelt und immer mehr Schnee sammelt, wird es immer, 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 immer größer. Was sind da deine Erfahrungen? Hast du Tipps, wie wir das so aufbrechen können? Also es ist ein bisschen, wie du sagtest, dass du dich auf einmal wieder wie 15 fühlst, dass nichts funktionierte mehr. Und dann hat man ja auch, also als du und dein Partner dann wieder Sex hattet nach der Geburt, und dann hat man ja auch nicht zwingend Lust, es nochmal zu versuchen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kenne das auch total gut. Es wird einfach ein immer größeres, unaussprechliches Problem. Und immer, wenn man versucht, darüber nochmal ein Gespräch zu führen, dann geht bei einem selbst und oder beim anderen schon so die Nackenhaare hoch. Mir hat geholfen Humor und einfach machen. Oft einfach machen. Also es ist so wie beim Joggen. Ja, dann hast du einfach mal Muskelkater die ersten Monate. Ist halt so. Also nicht, dass man jetzt Schmerzen und Muskelkater haben sollte, aber es ist, ne, man läuft halt auch nicht gleich seine, weiß ich nicht, wie viele Kilometer. Ich jogge nicht, aber man schafft vielleicht nicht, ich mache eher Yoga, man schafft vielleicht nicht seine anderthalb Stunden in der Yogastunde, sondern man ist vielleicht die halbe Stunde in der Stellung des Kindes. Ist halt so. Und, ne, also diese Erwartungshaltung runterzunehmen, dann ist es halt die ersten 5, 6 Mal einfach nur, dass man Sex hat, dass man überhaupt wieder zueinander findet, dass es überhaupt mal passiert, und dann fängt man langsam an. Und man schnappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal ein, wenn es jetzt nicht so optimal gelaufen ist, sondern hey, ja, wir hatten Sex, bravo, abklatschen, High Five, done it, und nächste Woche steigern wir uns ein bisschen. Mhm. Ne? Und drüber lachen, es mit Humor nehmen. Und wenn man merkt, wir kriegen das beide gar nicht mehr hin, holt euch Hilfe. Also wir gehen zum Arzt. Und wenn ich ein Problem mit einer Arbeitskollegin habe, würde ich auch zu jemandem gehen, der das vielleicht moderiert oder mediiert. Holt euch Hilfe. Das sind wirklich, wenn man zu jemandem geht, und das kostet dann vielleicht 80, 90, 100 Euro, das ist wirklich gut angelegtes Geld, weil man wieder ins Gespräch miteinander kommt und vielleicht auch was verhandeln kann, wie man es machen kann. Und dann hat man wieder Sex, weil ich habe festgestellt, als wir wieder anfingen, Sex zu haben, haben wir nicht mehr gestritten. Also Und wir haben auch nicht mehr aufgerechnet. Also ich habe 2 Stunden gemacht für das Kind, jetzt bist du dran und so. Sondern wir hatten wieder so eine rosa Brille und fanden den anderen wieder ganz toll. Und das war ein unfassbar schöner Kit für all die Belastungen, die man ja mit Kind und Haushalt und Kegel und allem drum und dran hat, dass man den anderen einfach nur noch anstrahlt und denkt, ja, gar kein Problem, machen wir. Und das ist dann einfach gut investiertes Geld aus meiner Sicht. Und es gibt auch ganz viele kostenlose Angebote. Also da einfach mal, also ich glaube, so Kirchen bieten das an und soziale Stellen, holt euch da einfach jemanden, der euch da hilft dann, wenn es gar nicht mehr geht.
Ich glaube, dass du mit all dem, was du gerade erzählt hast, schon so wahnsinnig geholfen hast und so viele Tipps dabei waren. Dennoch, gibt es irgendwas, was du uns noch mit an die Hand geben kannst für all Paare, die sich so eine Art Anleitung wünschen, um wieder mehr Schwung in ihr Sexleben zu bringen?
Ja, das kann ich machen. Also mache ich eigentlich nicht, aber ich kann sagen, welche 3 Dinge wir machen. Und wir verabreden uns für Sex. Wir haben sozusagen ein festes Sexdate. Weil wir festgestellt haben, dass es spontan einfach nicht stattfindet. Unsere Leben sind knüppelvoll. Und das merken wir ja alle. Wir verabreden uns nicht mehr spontan zum Picknick, auch nicht zum Yoga, nicht mal zum Entspannen, sondern alles hat Zeitfenster. Sich dafür ein Zeitfenster zu geben, das heißt, A, man priorisiert es, man trägt es als etwas Wichtiges in den Kalender ein und dann trifft man sich für ein Sexdate. Und das Zweite ist, dass auch ein bisschen mehr wie ein Event zu begreifen. Also wir gehen auch nicht immer ins gleiche Restaurant und wir fahren nicht in den gleichen Urlaubsort, also ich zumindest nicht. Und das auch mit dem Sex, warum nicht was ausprobieren? Warum nicht wohin gehen? Warum nicht mal, kann man ja auch alles vorher besprechen, was die Regeln sind, wenn man dann zum Beispiel auf eine Swingerparty geht, wenn sich das mal einer wünscht. Ne? Ja, lass doch einfach mal hingehen, wir machen nichts, wir gehen nur hin und gucken uns das mal an. Und ich versuche ganz offen zu sein, aber ne, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann versprichst du mir, dass wir auch sofort gehen. Aber wir machen das jetzt mal. Oder ne, wir waren beim Bondage, weil wir das spannend fanden. Vielleicht ist es aber auch nur, dass man sich einen erotischen Arthouse-Film zusammen anguckt. Also das ein bisschen aufzubrechen, wie es immer. Mein Mann hat mal ein Hotelzimmer gebucht und dann haben wir uns quasi im Hotel getroffen. Und dann erst später die Babysitterin ausgelöst. Also da ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Fantasie hineingeben, weil von selbst passiert es halt einfach nicht mehr. Also gerade nicht, wenn man Eltern ist. Das werde ich ja auch oft von jungen Eltern gefragt. Wann haben wir noch Sex? Ja, ihr müsst euch verabreden. Wo haben wir Sex? Weil Kinder schlafen ja meistens inzwischen im Elternbett. Überall. Und macht euch daraus wieder einen Spaß. Also auf dem Sofa, in der Badewanne, im Flur, im Keller, im Auto. Haben wir früher immer so gemacht, weil wir ja bei den Eltern gewohnt haben. Also ich zumindest. Und das hat ja auch wieder so was Abenteuerliches und so ein Schwung und so ein Kick. Das gilt auch für langjährige Paare. Also wenn man möchte, dass der Sex stattfindet, dann muss man ihm eine Priorität geben, erstens. Zweitens, man muss sich dafür verabreden und drittens, ein Event draus zu machen. Also was Neues auszuprobieren, sich zu öffnen, wo man eben vom Bauchgefühl her merkt, ach, okay, das könnte ich mir vorstellen. Also ich hätte mir jetzt nicht SM vorstellen können, aber Bondage war sowas, okay, ja, da merke ich, es geht. Mhm. Und sich das dann einfach auch zu machen.
Toll, Tina, vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich, dass das Thema viel, viel tiefer geht, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Und es einfach schön ist, wenn wir uns mit uns selbst und unserem Körper und unserer Lust auseinandersetzen, für die Partnerschaft, aber auch für uns selbst. Deshalb vielen, vielen Dank. Erstens, dass du dich auf die Suche gemacht hast und so eine coole Suche erlebt hast. Und zweitens, dass du sie teilst mit uns. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ja. Und danke für die Einladung. Und denkt daran, behaltet Humor und einfach machen. Also wer ein tolles Sexleben haben will, das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist wie, ne, man muss ein bisschen was dafür tun. Aber das macht dann auch total viel Spaß. Und dann wird das Leben auch gleich viel bunter und lustiger. Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir, Tina. Vielen, vielen Dank. Alles
danke,
Gute.
Danke, euch auch. Tschüss.
Vielen lieben Dank, liebe Tina. Ich finde, dein Weg super spannend und ich finde es toll, davon zu hören. Vor allen Dingen, weil er natürlich zeigt, es ist unterhaltsam, klar, wenn du solche Geschichten erzählst, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn für viele von uns spielt die Sexualität in einer Beziehung nun mal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich glaube, wie ich schon anfangs gesagt habe, du bist nicht die einzige Mama, die ja mit der Veränderung, mit ihrem sexuellen Empfinden Schwierigkeiten hat, nachdem plötzlich ein Kind da ist, das ganze Leben auf den Kopf gestellt ist, man selbst auf den Kopf gestellt ist. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dich erstens auf diese Suche gemacht hast nach deiner Libido, zweitens so herrlich davon erzählst. In der nächsten Woche erzählt wieder eine ganz andere echte Mamas ihre Geschichte. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir hören uns jeden Montag hier im Echte Mamas Podcast, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Einfach den Abonnieren-Button drücken. Da passiert gar nichts, außer, dass ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt. Ich freue mich über jeden Support. Liken, kommentieren, teilen, was auch immer geht, was auch immer euch einfällt. Bis zum nächsten Mal, ihr Wunderbaren.